grundsätzlich, dass jetzt erstmal die politische Entscheidung, politische und administrative Entscheidung der Bundesregierung, welche Maßnahmen wir ergreifen, um die von uns festgestellte Lücke nach Klimaschutzgesetz zu erfüllen und dann auch mit Maßnahmen zu unterlegen.
So verteidigt Umweltminister Carsten Schneider das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. Kaum wurde das vorgestellt, gab es nämlich heftige Kritik vom Expertenrat Klima. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update, der Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Und wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Sandra Kirchner, Redakteurin bei Klimareporter, und ich spreche heute mit Jonas Waag von der Taz. Hallo Jonas.
Hallo Sandra. Ihr hört die Folge vom 27. März 2026 und unsere drei Themen sind heute das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung, die abgewiesene Klage der deutschen Umwelthilfe gegen deutsche Autobauer und die Pariser Bürgermeisterwahl.
Genau, zuallererst geht es diese Woche natürlich um das heiß ersehnte Großereignis des Jahres, der Tag, auf den alle an Klimapolitik interessierten Menschen in Deutschland hingefiebert haben, quasi das Olympia des Klimajahres. Am Mittwoch hat Umweltminister Carsten Schneider von der SPD das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung vorgestellt. Das musste sie laut Klimaschutzgesetz ein Jahr nach Zusammentreten des Bundestages tun. Und wenigstens diese Vorgabe hat sie eingehalten. Wie es um die anderen Vorgaben steht, naja.
Im Klimaschutzprogramm legt die Bundesregierung dar, wie sie die gesetzlich vorgeschriebenen Klimaziele einhalten will. Insgesamt will die Bundesregierung mit dem Programm bis 2030 27,1 Millionen Tonnen CO2 jährlich einsparen. Um die CO2-Lücke zu schließen, die das Umweltbundesamt letztes Jahr für 2030 festgestellt hat, würde das auch reichen. Nur ist diese Lücke blöderweise seitdem gewachsen, laut Umweltbundesamt auf 30 Millionen Tonnen CO2 nämlich. Dazu kommt, die Bundesregierung hat allerlei Pläne, die den Klimaschutz noch weiter ausbremsen, die Lücke also aufblähen werden.
Ja, aber fangen wir mal auf der Haben-Seite an. Im Verkehrssektor will die Bundesregierung den Anteil klimafreundlicher Kraftstoffe gesetzlich vergrößern. Das soll 6,3 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Und das entsprechende Gesetz ist gerade schon im Bundestag. Falls es so wie geplant durchkommt, müssten Kraftstoffanbieter dafür sorgen, dass sie durch steigende Anteile von Biokraftstoffen oder Strom für E-Autos für weniger CO2-Emissionen verantwortlich sind. Außerdem gibt es mehr Geld für Ladeinfrastruktur und die E-Auto-Prämie, über die haben wir im Januar auch hier gesprochen, die steht da auch drin.
Ehrlich begeistert zeigten sich UmweltschützerInnen über die Maßnahmen im Landnutzungssektor, also beim Schutz von Mooren, Wäldern und Böden. Die sollen ja 2030, aber vor allem 2040 und 45, also in Richtung Klimaneutralität, sehr viel CO2 binden und dadurch zum Beispiel der Industrie ein bisschen Spielraum für ein paar Tonnen CO2-Restemissionen verschaffen. Judith Reise vom Öko-Institut sagt, es sei großartig, dass über die Hälfte der zusätzlichen Mittel für den Landnutzungssektor vorgesehen sind. Beim Wald- und Moorschutz sei, Zitat, alles Wichtige drin.
Ja, der größte Coup, der Carsten Schneider gelungen ist, sind 12 Gigawatt zusätzliche Windkraftwerke, die bis 2030 ans Netz gehen sollen. Das ist eine der wenigen Maßnahmen im Klimaschutzprogramm, die tatsächlich neu sind. Schneiders Ministerium zufolge spart das 6,5 Millionen Tonnen CO2 und 1 Milliarde Euro an Gasimporten jedes Jahr. Schneider hat bei der Vorstellung des Klimaschutzprogramms sehr breit gegrinst, als er gefragt wurde, wie er das gegen Katharina Reiche durchgesetzt hat. Aber das weist natürlich schon auf ein grundsätzliches Problem dieses Klimaschutzprogramms hin.
Denn dieselbe Katharina Reiche hat am Dienstag, also keine 24 Stunden vor der Präsentation des Klimaschutzprogramms, die EU-Klimaziele in Frage gestellt. Sie plant mit verschiedenen Gesetzesvorhaben den Ausbau von Wind- und Solaranlagen auszubremsen. Auf EU-Ebene stehen beide Emissionshandelssysteme unter Druck, die Regelung zum Verbrenner aus 2035 soll abgeschafft werden und dass die Bundesregierung mit einer Reform des Gebäudeenergiegesetzes die Vorgaben zum klimafreundlichen Heizen erheblich schwächen will. Das berechnet die Bundesregierung in ihre 27,1 Millionen Tonnen CO2-Einsparungen alles nicht mit ein.
Ja, gewissermaßen ist dieses Klimaschutzprogramm also ein Plan der Bundesregierung gegen ihre eigene Klimapolitik. Die klimapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Lisa Badum, formuliert es dann auch so, Zitat, das Haus brennt, während Schneider vorne die Fassade grün anmalt, gießt Reiche hinten weiter Öl ins Feuer.
Heftige Kritik gibt's aber nicht nur von der Opposition, sondern auch vom ExpertInnenrat, der die Bundesregierung in Klimafragen berät. Der geht davon aus, dass die bisherigen Maßnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ausreichen werden, um die Erreichung der Klimaschutzziele sicherzustellen. Die ExpertInnen sehen Anhaltspunkte dafür, dass die Bundesregierung die tatsächliche Minderungswirkung des Klimaschutzprogramms, Zitat, deutlich überschätzen könnte. Für 2030 komme das alles vielleicht noch hin, aber für alle weiteren Ziele, also 2040, 2045, dafür nicht. Dazu kommen Umsetzungsrisiken, wie es der ExpertInnenrat nennt. Also vieles ist noch Plan, von geschaffenen Fakten kann überhaupt nicht die Rede sein.
Ihr Lob für die Maßnahmen im Landnutzungssektor schränkt Judith Reise vom Öko-Institut deshalb auch ein. In der konkreten Ausgestaltung sei mit Konflikten zwischen dem Umweltministerium, dem Landwirtschaftsministerium, Bauern und Waldbesitzern zu rechnen. Die konkrete Ausgestaltung des ganzen Klimaschutzprogramms hängt ohnehin davon ab, ob der Bundestag tatsächlich 8 Milliarden Euro dafür freigibt. In der Einleitung des Programms heißt es, die Finanzbedarfe müssen sich in die haushalts- und finanzpolitischen Vorgaben der Bundesregierung einfügen. Das klingt also jetzt nicht unbedingt nach absoluter Priorität in den anstehenden Haushaltsverhandlungen.
Entsprechend kommt der ExpertInnenrat Klima auch zu dem Ergebnis, dass das Klimaschutzprogramm nicht die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Gefundenes Fressen für die Deutsche Umwelthilfe, deren Geschäftsführer Jürgen Resch kündigte schon an, klagen zu wollen. Zur Erinnerung, erst im Januar hat das Bundesverwaltungsgericht das Klimaschutzprogramm 2023 der Ampelregierung für unzureichend befunden. Das Gleiche könnte jetzt der Regierung Merz drohen, wobei unklar ist, was das für Konsequenzen hätte.
Ja, apropos Klimaklagen, da gab es in dieser Woche ein Urteil, über das wir jetzt sprechen wollen. Die Deutsche Umwelthilfe ist in dieser Woche mit einer Klimaklage gegen BMW und Mercedes vor Gericht gescheitert. Die Umwelthilfe wollte die deutschen Autokonzerne auf ein früheres Aus für Verbrenner verpflichten. Doch der Bundesgerichtshof hat die Klage der Umwelthilfe als letzte Instanz zurückgewiesen.
Geklagt hatten die drei GeschäftsführerInnen der Deutschen Umwelthilfe. In der Klage hatten sie sich auf das im Grundgesetz verankerte allgemeine Persönlichkeitsrecht berufen. Konkret ging es um die Frage, ob Privatpersonen wegen einer drohenden Verletzung ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts von Autobauern verlangen können, den Verkauf von Neuwagen mit klimaschädlichem Verbrennungsmotor 2030 zu stoppen. Zumal die Fahrzeuge von Mercedes laut Umwelthilfe insgesamt mehr CO2 ausstoßen als Staaten wie Schweden und Belgien. Das Argument dahinter, wenn Mercedes und BMW absehbar über CO2-Budgets hinausgehen, die ihnen aus Sicht der DUH noch zustehen, müsste die Politik irgendwann später zu besonders drastischen Klimaschutzmaßnahmen greifen. Die Konsequenz daraus wäre, dass dadurch die Kläger und auch alle anderen Menschen zu stark in ihren Freiheiten eingeschränkt würden. Also ohne ein Verbrenneraus im Jahr 2030 für BMW und Mercedes müssten in Zukunft noch radikalere Klimaschutzgesetze beschlossen werden.
Ja, die Argumentation dahinter könnte euch bekannt vorkommen. Die basiert nämlich auf einem wegweisenden Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021. Damals entschied das Bundesverfassungsgericht, dass das Klimaschutzgesetz in seiner damaligen Form zu kurz griff, ja, weil laut dem Gesetz ein großer Teil der notwendigen Emissionsreduktion eben erst nach 2030 erfolgen sollte. Und das würde eben die Freiheitsrechte künftiger Generationen stark einschränken. Und deshalb wurde der Gesetzgeber verpflichtet, nachzubessern und zum Beispiel konkrete Emissionspfade für die Zeit nach 2030 zu beschließen.
Dieser Argumentation ist der Bundesgerichtshof in diesem Fall aber nicht gefolgt und hat die Klage wie auch schon die Vorinstanzen abgewiesen. Und das Gericht hat seinen Entscheid folgendermaßen begründet. Zwar ergibt sich aus dem Pariser Klimaabkommen, wie viel CO2 die Menschheit global noch ausstoßen darf, und Deutschland hat im Bundesklimaschutzgesetz ein CO2-Budget für Deutschland festgelegt, aber für einzelne Bundesländer oder einzelne Bereiche wie den Verkehrssektor gäbe es keine demokratisch legitimierten CO2-Budgets. Und folglich lasse sich auch kein konkretes CO2-Budget für einzelne Unternehmen daraus ableiten.
Nach Ansicht des Gerichts ist es auch nicht Aufgabe von Gerichten, solche Limits festzulegen. Der Senatsvorsitzende Stefan Seitas sagte bei der Urteilsverkündung, das Aushandeln von künftigen Klimaschutzmaßnahmen falle allein in den Verantwortungsbereich des Gesetzgebers. Also nur die Bundesregierung und der Bundestag könnten solche CO2-Budgets für Autokonzerne beschließen. Ja, und aus Sicht des Gerichts halten sich BMW und Mercedes an die geltenden Vorgaben und darüber hinaus gäbe es eben keine Pflichten.
Der Verkehrssektor spielt im Grunde für den Klimaschutz eine wichtige Rolle, also wenn er denn mal seine Emissionen senken würde. Stattdessen wächst die Klimawirkung des Verkehrs immer weiter. 1990 betrug der Anteil des Verkehrs an den gesamten Emissionen Deutschlands noch 13%. Heute sind es laut Umweltbundesamt schon 22%. Und das liegt daran, dass immer mehr Güter und Waren mit LKWs auf der Straße transportiert werden und dass in Deutschland sehr viele Menschen häufig Auto fahren. Um die Emissionen des Sektors zu senken, setzt die Branche vor allem auf mehr Elektroautos, effizientere Fahrzeuge und klimafreundlichere Kraftstoffe. Aber man könnte ja auch den ÖPNV weiter ausbauen, für alle bezahlbare Ticketpreise einführen und die Infrastrukturen fürs Radfahren verbessern. Das würde dem Verkehrssektor wirklich helfen, seine CO2-Emissionen zu senken. Entscheidend dabei wäre, dass diese Maßnahmen frühzeitig umgesetzt werden, damit die Klimaziele erreicht werden können.
Ja, aber auf EU-Ebene passiert ja gerade das Gegenteil. Noch ist es laut den aktuellen Regelungen so, dass ab 2035 in der EU keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden sollen. Aber das will die EU-Kommission ja abschwächen. Darüber haben wir hier auch im Podcast schon gesprochen. Auch auf Druck von Deutschland hin. Die Verhandlungen dazu laufen noch, aber laut dem Vorschlag sollen neue Autos dann nur noch 90% weniger CO2 ausstoßen. Ja, über den endgültigen Beschluss der EU und was das dann fürs Klima bringt, sprechen wir hier dann sicherlich auch wieder.
Zum Schluss wollen wir noch über ein Thema sprechen, das Hoffnung macht. Also schauen wir nach Paris. Die französische Hauptstadt hat eine neue Bürgermeisterin gewählt. Die bisherige Amtsinhaberin Anne Hidalgo von der Parti Socialiste hat das Stadtbild von Paris grundlegend verändert und die Stadt viel fahrradfreundlicher gemacht. Sie trat nach zwei Amtszeiten allerdings nicht mehr an und als Nachfolger haben die Pariser einen Emmanuel Grégoire gewählt. Der 48-Jährige war zuletzt erster Stellvertreter der bisherigen Bürgermeisterin und will ihren Kurs in der Verkehrswende fortsetzen.
Ja, Emmanuel Grégoire wusste seinen Wahlsieg zu inszenieren. Er setzte sich auf ein Fahrrad des städtischen Leihsystems Vélib und fuhr, begleitet von Kampagnenhelfern und Kamerateams, bis zum Rathaus an der Seine, wo ihn Anne Hidalgo erwartete. Ja, was hat Grégoire eigentlich vor? Er will die Stadt zu 100% fahrradtauglich machen. Deshalb soll es weitere geschützte Radwege auf Hauptachsen geben. Lücken im Radnetz sollen geschlossen werden. Und außerdem sollen es Fahrradtrainings an allen Schulen geben und eine Fahrradschule in jedem Bezirk.
Auch den ÖPNV will Grégoire voranbringen. Dafür sollen 15 Expressbuslinien eingerichtet werden und die U-Bahn soll auch nachts fahren. Das Gehen will Grégoire ebenfalls fördern. Er verspricht 80 verkehrsberuhigte Fußgängerzonen, 1000 Fußgängerstraßen und 10 Gartenalleen. Außerdem soll der Verkehrsring Peripherie schrittweise von einer Stadtautobahn zu einem urbanen Boulevard mit weniger Fahrspuren und mehr Begrünung umgebaut werden.
Ja, die Stadt hat sich unter Anne Hidalgo ja schon wahnsinnig verändert. Ja, zum Beginn ihrer Amtszeit gab es 700 Kilometer Radverkehrsnetz und das hat sich seither verdoppelt auf 1500 Kilometer. Ehemalige Autospuren und Parkplätze wurden in geschützte Radwege, breitere Gehwege, ja, Spielplätze oder Grünflächen umgewandelt und am Ufer der Seine entstanden autofreie Promenaden.
Einen weiteren Schwerpunkt will Grégoire aufs Wohnen legen. Das soll erschwinglicher für PariserInnen werden. 60.000 neue öffentliche Wohnungen sollen geschaffen werden, in denen zum Beispiel ungenutzte Büros umgestaltet werden. Und wenn Wohnungen mehr als 5 Jahre leer stehen, sollen sie besteuert oder beschlagnahmt werden. Außerdem will die Stadt dabei helfen, dass 200.000 Wohnungen saniert werden. Das soll dabei helfen, die Energiekosten für MieterInnen zu senken. Die Richtung von Grégoires Politik ist klar, weniger Auto und mehr Platz für Menschen.
Ja, damit sind wir für heute am Ende der Folge angelangt. Und wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern oder lasst uns auch Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und zum Schluss möchten wir uns noch bei denjenigen bedanken, die unsere Arbeit durch eine Spende ermöglichen. In der vergangenen Woche waren das Dagmar Spieß und Thomas Pettinger. Vielen Dank euch und tschüss.
Danke und tschüss.
Deutschlandfunk Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.